Moin, Servus, bonjour. Danke, dass ihr dabei seid zu der 162. Folge von Promille und Prozente, dem vielleicht unterhaltsamsten deutschsprachigen Finanzpodcast. Hallo Lasse, moin. Wo treffe ich dich heute an? Wie fühlst du dich?
Ich treffe mich und du triffst mich immer noch in Kiel an. Nächste Woche, Quatsch, nicht diese, nächste Woche ist ja schon wieder diese Woche. Also am Donnerstag steht eine Operation hier für meine Tochter an und da sind wir im Krankenhaus. Ist zum Glück nichts Wildes, sind nur in Anführungsstrichen die Mandeln und alles, was dazu gehört, Polypen und so ein bisschen Mittelohr und so weiter. Aber insgesamt wahrscheinlich doch ein entspannter Eingriff hoffentlich. Aber ja, deswegen bin ich hier noch bis nächste Woche. Einschließlich dann in Kiel. Und du triffst mich hier gerade bei meiner Mutter in meinem Elternhaus an. Draußen zwitschern die Vögel, das Wetter ist traumhaft wie immer in Norddeutschland. Und ich bin bester Laune, kann ich nicht anders sagen. Was erwartet euch in dieser Folge? Wie immer findet ihr alle Infos und Quellen und Links und so weiter in den Shownotes. Guckt da gern rein. Und in eurem Podcast-Player schaut mal nach den Kapitelmarken. Dort könnt ihr dann auch immer zwischen den verschiedenen Themenblöcken im Podcast hin und her switchen. Den Link zu unserer Discord-Community, wo wir alle möglichen anderen Sachen besprechen, den gibt es auch in den Shownotes. Und ja, Jonas, das ist für uns recht ungewöhnlich. Wir haben in der jüngsten Folge, in der letzten Folge 161 angekündigt, dass wir, das war ja eher so eine spontane Geschichte, eher so ein, wie nennt man das? Geistesblitz vielleicht.
Geistesblitz.
Ja, haben wir über die Hanse gesprochen und über Hansestädte und was das alles überhaupt bedeutet und so. Und deswegen machen wir jetzt mal wieder nach langer, langer Zeit erst das zweite History Special hier bei Promille und Prozente. Das erste History Special müsst ihr ja lange zurückgucken. Müssen wir gleich mal gucken, welche Folge das war. Da ging es ums Nazi-Gold. Vielleicht die älteren Semester unter euch, die können sich noch dunkel daran erinnern. Und jetzt also das
Toplitzsee, ne?
zweite.
Toplitzsee, oder?
Ja, genau. Und auch die Machenschaften der Schweizer, wie die das ganze Nazi-Gold da auf den Weltmärkten verkauft haben und sich da die Taschen vollgemacht haben, wie es die Schweiz ja seit Jahrhunderten traditionell gern macht und auch heute immer noch tut, aber ja, auch damals keinerlei moralische Bedenken gehabt. Heute ja in Bezug auf Russland und Putin ja auch immer noch beste Geschäfte macht und keine Waffen an die Ukraine liefert. Aber das ist ein anderes Kapitel. Wir sprechen heute über die Hanse. Und am Samstag folgt nun also immer ein kompakter Wochenrückblick und auch der Whisky der Woche und der Zock der Woche. Also wir machen ab jetzt immer den Samstag zur gewohnten Sendezeit ein kompaktes Format mit dem Wochenrückblick, Whisky und Zock der Woche. Und am Mittwoch meistens, nicht immer, nicht jede Woche werden wir es wahrscheinlich schaffen, aber wir versuchen es möglichst jede Woche hinzubekommen, dass wir am Mittwoch immer eine separierte Themenfolge machen, wo wir uns dann meistens natürlich irgendwie um Aktien oder ETFs oder andere Themen, die Börse betreffend, kümmern werden und heute aber tatsächlich mal als Aufmacher ein kleines History Special. Und damit gebe ich ab, Jonas, ab nach Berlin ins Studio zu dir. Was macht die Hanse?
History Spezial, Hanse und Hansestädte. Ja, richtig schön. So die Zeit der Hanse war, grob gesagt, von Mitte des 12. Jahrhunderts, also ne, so ungefähr ab 1150 bis Mitte des 17. Jahrhunderts, also ziemlich genau wäre das dann 1650. Und ja, lateinisch, wir werden uns ja hier auch recht viel im deutschen Hanseraum bewegen, aber nicht nur. Es gibt auch die Begriffe von früher düdische oder dudische Hänse. Lateinisch Hansa Teutonica war sicherlich früher auch häufiger ein benutzter Begriff. Und ja, allgemein kann die Gründung der Stadt Lübeck, mittlerweile ja Hansestadt, seit vielen Hunderten von Jahren, der ersten deutschen Ostseestadt, und zwar war das 1143, durchaus als wegweisend für die Entwicklung und den Start, den Kickoff der Hanse angesehen werden. Es gibt auch, kann man finden, dass der Begriff Hanse sich angeblich ableitet vom althochdeutschen Wort Hansa, was so viel wie Schar bedeutet. Also vielleicht würde man heute eher sagen Gang. Und für die Gang, für die Hanse-Gang. Und ja, ab dem 12. Jahrhundert wurde das eben für die Gemeinschaften von sogenannten reisenden Händlern verwendet. Aber man ist sich da durchaus nicht komplett einig unter HistorikerInnen, was die Herleitung oder Wortherkunft des Begriffs der Hanse wirklich schlussendlich ist. Aber wir haben jetzt einfach mal die Hansa genommen. Ihr kennt vielleicht Hansa Rostock, weiß nicht, wo spielen die eigentlich mittlerweile, Lasse? Zweite Liga? Dritte Liga?
Zweite, nee, soweit ich weiß, in der zweiten Liga aktuell. Ja. Und ja, da ist die Gruppe, also Hansa, das Wort für Schar oder Gruppe, dann eher auf Hooligans wahrscheinlich bezogen.
Ja, oder das Team, natürlich auch die Mannschaft, ja. Die Frauschaft, kann ja auch sein. Also Hansa Rostock hat ja durchaus...
Nicht so ungut.
Materia hat ja, glaube ich, mal bei Hansa Rostock gespielt. Ich glaube, nie in der ersten Herren, also nie in einer der Bundesliga-Mannschaften, aber doch sehr hoch. Und ja, ansonsten
Stefan natürlich... Stefan Beinlich noch.
Ja, Stefan Beinlich, aber erfolgreichster Spross und immer noch aktiv, natürlich mit Abstand Toni Kroos. Ja.
Ja, stimmt, natürlich, klar. Toni Kroos, Hansa Rostock. Ja. Ja, wie gesagt, das mit den Hooligans war natürlich auch nur darauf bezogen. Ich bin ja waschechter Kieler, wie ihr ja alle wisst, und natürlich auch Holstein-Fan durch und durch. Und es gibt eine innige Feindschaft zwischen, nicht nur zwischen Holstein Kiel und VfB Lübeck. Das ist tatsächlich eine Todfeindschaft. Aber auch zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel. Ich weiß zwar immer nicht warum und wieso und weshalb. Die Hansa-Fans gelten immer so ein bisschen gemeinhin, natürlich nicht alle, das ist jetzt eine pauschale Beurteilung, aber vor allen Dingen die Ultras, meistens spricht man dann ja eben von den Ultragruppen, und die Ultragruppen von Hansa Rostock gelten doch eher als rechts, während die in Kiel oder auch Pauli dann eher tendenziell zumindest links sind. Das ist, wie gesagt, natürlich immer eine Pauschalisierung, aber da gab es auch schon einige Vorfälle auf jeden Fall. Wenn man dann als Kieler Fan da in Rostock unterwegs ist bei dem Spieltag, dann ja, dann muss man aufpassen, dass man da nicht gleich eine geklatscht bekommt, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Dementsprechend. Aber das ist auch wieder ein kleiner Exkurs. Die Rostocker und generell die Hansestadt Rostock blickt natürlich auf eine glorreiche Zeit zurück, vor allen Dingen in der Hanse.
Absolut, und nicht weit ist ja auch die Hansestadt Stralsund, aber so viel erstmal dazu. Also die Vereinigung von Kaufleuten ist das, vor allem deutschsprachig dominiert, aber nicht nur. Und Hanse war vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet ein wichtiger Faktor, aber durchaus auch, und das kennen wir ja durchaus auch von deutscher Wirtschaft und deutscher Politik, wenn man wirtschaftlich erfolgreich sein will, muss man eben politisch möglichst viel Einfluss nehmen, und das hat die Hanse auch getan. Und kulturell ist es insbesondere ja durchaus auch heute noch für den norddeutschen Bereich identitätsstiftend. Da wird ganz am Ende, glaube ich, Lasse auch noch mal ein, zwei Worte verlieren. Ich habe noch ein paar Fun Facts zur Hanse. In den Zeiten ihrer größten Ausdehnung waren da ja ungefähr oder rund 300 See- und Binnenstädte in Europa in der Städte Hanse zusammengeschlossen. Eine wichtige Grundlage dieser Zusammenschlüsse oder dieser Verbindung war Entwicklung eines gemeinsamen Transportwesens, gemeinsame Standards, kommt Lasse aber auch nochmal dazu. Insbesondere galt das für die See und gewisse Standardschiffstypen. Die Kogge ist zum Beispiel auch bei mehreren Wimpeln und Fahnen verschiedener lokaler Hansegruppen nicht selten ein Symbol auf den entsprechenden ja, Flaggen oder Wimpeln. Und viele Hansestädte gelangten halt eben durch freien Handel zu annehmbarem bis sehr großem Reichtum. Und was man auch noch heute in den Hansestädten in ihrer Gesamtsumme wirklich zahlreichen, bedeutenden Bauwerken eben heute noch sehen und bestaunen kann, besuchen kann. Und die Kogge, die war lange Zeit der wichtigste Schiffstyp oder das Standardschiff in der Hanseflotte, ab 1400 von der Holk abgelöst und knapp 100 Jahre später wurde dann zum Ende der Richtung Ende der Hansezeit hin das Krawel, das Standardschiff. Ich weiß gar nicht, in Loriot gibt es ja mal den Spruch Krawel. Ich bin mir unsicher, ob sich das auf diesen Schiffstyp bezieht, aber das sei doch hier nochmal kurz erwähnt.
Ja, da müssen wir natürlich nochmal Nachforschung anstellen. Ne? Ich habe ja immer, also wie gesagt, sind ja drauf gekommen, irgendwie letzter Folge über Patrizia 2, das Computerspiel, ne? Da fängt man immer mit der Schnigge an. Die Schnigge ist immer das kleinste Schiff. Das ist ein ganz kleiner Einmaster. Und dann kommt der Kreier, das ist schon so ein schlankes, zweimastiges Segelschiff. Und dann kommt ja die Kogge und der Holk, den gab es auch. Das Krawel leider nicht.
Jo, so weit ging dann Patrizia 2 nicht. Vielleicht ja dann in Patrizia 4, das werde ich mir übrigens kaufen.
Ja, das musst du gleich nochmal ausführen. Das ist natürlich ein absoluter Top-Tipp. Da werde ich auch mal reingucken, ob es da nicht nochmal eine kleine Renaissance bei mir gibt. in meiner Computerspielzeit. Ich weiß zwar nicht, wann ich das noch spielen soll und mir die Zeit nehmen soll, aber jetzt ein bisschen Patricia 4 zocken hätte ich auch richtig Bock.
Kommen wir ganz zum Ende der Folge nochmal zu. Da habe ich nochmal ein paar Insights für dich und euch. Ganz am Ende der Folge. Weitere Fun Facts vielleicht noch. Ladungskapazität und Tonnage der Hanse um 1400 rum waren 200 bis 300 Tonnen je Schiff. Das war so normale Ladungskapazität damals je Schiff. Bis hin zu maximal 700 Tonnen bei den wirklich größten Hanse-Pötten. Heutzutage haben natürlich die großen Containerschiffe ein Vielfaches dieser damaligen Ladekapazität. Lasse, was schätzt du, hat so eins der größten Containerschiffe der Welt, wie viel Tonnen kann das eigentlich heben?
Ja, das ist schwer. Ich müsste natürlich wissen jetzt, wie viel Tonnen in einen so einen Container passt. Also, weil es gibt ja mehrere tausend Container auf einem so einem großen Schiff. Ich glaube, die größten Schiffe, wie viel Ladung haben die jetzt mittlerweile? Haben 5000 Container oder sogar 10.000 Container oder so? Auf jeden Fall gigantisch viel. Mittlerweile wird das ja in Bruttoregistertonnen eigentlich bemessen, oder? Das Volumen von Schiffen oder das Ladevolumen?
Ja.
Und ja, was passt in einen Container rein? Schwer zu sagen, vielleicht 2 Tonnen. Also, ja, keine Ahnung. Das sind ja auf jeden Fall, wie viele Tonnen sind das? 700 Tonnen beim größten Schiff der Hanse. Ja, es sind auf jeden Fall über 100.000 Tonnen von einem so einem Schiff.
Ja.
Also ein Containerschiff.
Ja, über.
Also wahrscheinlich noch mehr, ne? Wahrscheinlich 200.000 Tonnen.
Das stimmt. Es sind tatsächlich ungefähr 240.000 Tonnen.
Ja.
Ja, also absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das größte Schiff liegt, es hat sicherlich irgendwas mit China zu tun und ist ungefähr 400 Meter lang, also völlig absurd. Also ja, wie, du liegst richtig, das sind deutlich über 200.000 Tonnen. Also man sieht die Dimension, dass...
Wenn das die Kaufleute der Hanse damals gewusst hätten, ne? Die hätten große Augen gemacht.
400 Meter lange Schiffe, Wahnsinn. Was eine Tonnage. Und vielleicht nochmal weiterhin gehen zur Containerschifffahrt, habe ich Fun Facts rausgesucht. Die Containerschifffahrt wurde in den 1950er Jahren erfunden von einem Amerikaner von einem Unternehmen, das einem Amerikaner gehört hat, und zwar war das Malcolm McLean. Das hört sich nach irischen Vorfahren an, finde ich irgendwie, oder schottischen Vorfahren. Malcolm McLean. Und
die Schotten haben alles Mögliche erfunden. Die haben ja den Whisky erfunden natürlich, das wissen wir alle, aber auch die Dampfmaschine zum Beispiel. Also Schottland ist generell, ohne Schottland wäre diese Welt ein schlechterer Ort auf jeden Fall.
Ja, das ist ja dann vor allem die Kultur der Kelten, ne? Also so Gaelic Culture. Aber das erstreckt sich ja nicht nur in Schottland, sondern auch weite Teile Irlands und eben auch Britannien, ne? Britannien, Normandie, Frankreich. Also da könnte man auch noch ein Special zu machen, Wirtschaft und Kultur auf Gaelic Culture. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Lasse, ich gebe dir grundsätzlich recht, aus Schottland kamen und kommen immer noch viele gute Dinge. Zum Beispiel ja auch die Schottinnen und Schotten wollten ja mehrheitlich auch in der EU bleiben. Das war auch eine bessere Idee als der Brexit. Aber wir werden auch in dieser Folge merken, dass den Engländern teilweise nicht so über den Weg zu trauen ist, vor allem nicht dem Königshaus. Dazu später mehr, wird noch richtig spannend hier. Und das erste Containerschiff, was im Hamburger Hafen anlandete, das war im Jahr 1968. Also Containerschifffahrt wirklich weit nach der Hanse. Und jetzt sind die Pötte natürlich ein bisschen größer. Weiterer Fun Fact: Werben an der Elbe in Sachsen-Anhalt, Binnenstadt, aber natürlich an der großen Elbe gelegen, ist die vielleicht kleinste Hansestadt. Aktuell knapp 1000 Einwohner, erste urkundliche Erwähnung 1005. Tipp für alle RadfahrerInnen hier: Werben liegt am linken Ufer der Elbe, nordwestlich von Havelberg, an der Südroute des bekannten Elbe-Radweges in der Altmark. Lasse, das wäre, glaube ich, auch was für dich oder für uns. Da sollten wir vielleicht mal einfach mal lang radeln. Hätte ich durchaus Bock im Sommer. Und im Ortsteil Rebel quert eine Fähre die Elbe und schafft eine Verbindung nach Havelberg. Also das, ich habe mir ein paar Fotos im Netz angeguckt, das sieht wirklich schön aus, insbesondere in der Sommerzeit.
Ja, herrlich. Also das müssen wir unbedingt machen, ja. Vielleicht gibt es ja auch so einen Hanseradweg. Auf der Spur der bis zu 200 Hansestädte einmal quer durch Europa fahren mit dem Fahrrad.
Klar, und immer schön an der Ostseeküste auch lang, also bis nach Novgorod.
Ja, die kurische Nährung, ah, herrlich, du.
Königsberg nehmen wir dann auch noch mal im Zapfenstreich, sag ich schon. In einem Hanfreich. In der Vorbeifahrt. Den nehmen wir einfach mit.
Wenn die Russen aber irgendwann abgezogen sind, ja.
Ja, die werden wir schon vertreiben, wenn wir die. Flaggenfarben der norddeutschen Hanse waren vor allem Rot und Weiß. Und das auch nochmal als historischer Funfact, weil die Hanse, da merkt man auch, wie die Hanse wirklich auch nach ihrem Niedergang noch gewirkt hat, zumindest passiv. Bei der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 wurden die Farben Rot und Weiß, der Hansestädte eben, und das Schwarz und Weiß von Preußen die Farben der neuen Flagge. Und wer jetzt gedacht hat, ne, Schwarz-Weiß-Rot war dann seit 1871 die Flagge des Deutschen Kaiserreichs. Also da durchaus auch nochmal Hanse-Influence. Das Kaiserreich ist ein Glück Geschichte, passé, das wollen die einen oder anderen ReichsbürgerInnen nicht so richtig wahrhaben, ist tatsächlich aber passé, muss man auch nicht lange dran rumfabulieren, dann nützt auch nichts, wenn man mit Vogelschreck um sich schießt, das bringt gar nichts, es ist halt ein rein revisionistisches Armutszeugnis. Aber was überlebt hat, sind durchaus die Farben der Hanse auch heute noch, die wir ja in vielen Stadtwappen, Siegelringen und so weiter finden und durchaus auch in noch einer aktiven Anwendung. Und wenn es in Anführungsstrichen nur die vor allem touristisch bedeutsamen Hansetage sind und Tourismus, wie wir alle wissen, ist ein wirtschaftlicher auch nicht ganz unbedeutender Faktor. Ja, Lasse, dann will ich ganz schlank zu dir und den Zwecken und Zielen der Hanse überleiten.
Ja, ich habe übrigens, wo wir gerade bei Tourismus sind, heute auch meinen Zock der Woche schon platziert hier bei Discord. Das werden wir ja erst am Samstag dann auflösen, aber das ist auch ein bekannter deutscher Tourismuswert.
Oh, das riecht ja nach einer dreibuchstabigen Abkürzung, aber mehr dazu später. Das
könnte man meinen, ja, mal gucken. Zweck und Ziel der Hanse. Wir wollen mal gucken, warum wurde das überhaupt gegründet und wir kennen ja die Hanse mehr oder weniger so als Städtebund und als Handelsmacht, aber letztendlich sogar als militärische Macht. Aber der Ursprung war natürlich ein ganz anderer, sondern viel, viel kleiner. Es war eigentlich nur eine Vertretung von gemeinschaftlichen Interessen von teilnehmenden Kaufleuten, beziehungsweise eigentlich noch kleiner. Es waren eigentlich letztendlich, und deswegen kommt auch der Name Hanse zur Geltung, Schar oder Gruppe. Es war letztendlich am Anfang wie so eine Art Mitfahrgelegenheit. Ja? Also Kaufleute, die von einer Stadt zur anderen fahren wollten, entweder über Land oder vor allen Dingen natürlich über den Seeweg, über die Ostsee oder die Nordsee, die damals übrigens noch im Volksmund an die Westsee hieß, in Deutschland zumindest, und nicht Nordsee, die wollten gerne gemeinsam fahren, um ihre Waren zu sichern, um natürlich auch die Kosten zu teilen und vor allen Dingen auch, um sich gegenseitig abzusichern und zu helfen, weil es waren natürlich einerseits auf dem Meer viele Piraten unterwegs damals noch und auf dem Land gab es viele Räuberbanden und es war sehr unsicher eben zu den Zeiten, also zu den Gründungszeiten der Hanse, sich von A nach B und über längere Distanzen zu bewegen. Also das erste Ziel dieser kleinen Gemeinschaften, Zusammenschlüsse von Kaufleuten waren letztendlich der Schutz, die Sicherheit der Transporte. Aber dann ging es natürlich auch vor allen Dingen auch mit der Expansion des Deutschen Ordens und des Deutschen Ritterordens nach Osten, nach Ostpreußen zum Beispiel, auch bis nach Litauen hinein ins heutige Memelland. Auch darum natürlich um territoriale Expansion nach Osteuropa entlang der Ostseeküste, aber auch nach Schweden, wo bisher die schwedischen Kaufleute vor allen Dingen von Gotland, also von Visby, das ist die große Ostseeinsel, an der Ostküste von Schweden, die hatten mehr oder weniger die Dominanz im Ostseehandel und die deutschen Kaufleute haben versucht, da eben so ein bisschen mehr ihre Stellung zu verbessern. Und eben gerade vor allen Dingen nach der Gründung von Lübeck ist ihnen das immer besser gelungen und sie konnten mit Hilfe dieser Gemeinschaften, mit dieser gemeinsamen Vertretung, die Expansion im Ostseeraum, aber eben auch bis nach Osteuropa auf der einen Seite und auf der anderen Seite Richtung Flandern, an der Nordseeküste entlang, aber auch nach England weiter fortführen. Und auch die Handelsbeziehungen, die es natürlich auch schon vorher und über Jahrhunderte gab, die wurden dadurch verstärkt und auch vertieft. Was wurde da eigentlich gemacht primär natürlich? Also welche Rohstoffe wurden da getauscht? Einerseits natürlich Getreide, Holz, Wachs, Felle, also viele Rohwaren wurden primär eben aus Nord- und Nordosteuropa gekauft oder dort bezogen. Und am Anfang war es ja primär ein Tauschhandel noch. Im getauscht wurden, letztendlich dann viele Fertigwaren, also Tuche zum Beispiel, Eisenwaren, Wein, teilweise auch Gewürze, die dann eben aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel oder aus dem Orient kamen, die wurden dann da gegen diese ganzen Rohwaren in Nord- und Osteuropa getauscht und umgekehrt natürlich dann, wenn es wieder Richtung Süden ging, Richtung Lübeck und auch bis nach Frankreich hinein, da wurden dann diese ganzen Rohwaren, auch Fische zum Beispiel, dann getauscht. Und das war letztendlich dieser Handel. Wir gehen nachher nochmal auf den richtigen Dreieckshandel ein, der eigentlich auch sehr, sehr lukrativ war für die teilnehmenden Kaufleute. Naja, und dann ist mit der Zeit eben aus diesem Verbund freier Kaufleute ein richtiger Städtebund gewachsen, der sich einerseits politisch organisiert hat. Damals gab es ja eben noch nicht so stark diese Territorialstaaten. Das ist erst in den Jahrhunderten danach richtig entstanden. Was auch vor allen Dingen zum Niedergang der Hanse ganz wesentlich beigetragen hat, dass sich also diese Territorialstaaten mehr und mehr gebildet haben, die Königreiche und die einzelnen Städte und Fürstentümer eben an Bedeutung verloren haben. Aber zu der Gründungszeit der Hanse war es eben noch so, dass die Städte dann doch sich überhaupt erstmal gebildet haben. Aus Dörfern wurden Städte und dort blühte der Handel auf. Und diese Städte, wo natürlich die Kaufleute eine ganz, ganz wichtige wirtschaftliche, aber auch politische Stellung innehatten, die haben sich dann eben zusammengeschlossen und haben dann diese Handelsbeziehung aufgebaut. Zur größten Ausdehnung, da gibt es verschiedene Zahlen, etwas über 200 See- und Binnenstädte im nördlichen Europa, aber teilweise auch in Westeuropa und in Mitteleuropa haben dann zu dieser Hanse dazugehört, beziehungsweise waren zumindest in irgendeiner Form assoziiert mit der Hanse, zum Beispiel über Handelsbeziehungen. Also sie waren nicht immer Mitglied, formell Mitglied der Hanse, sondern oft auch einfach nur Handelspartner. Jetzt kommen wir nochmal drauf, was gehandelt wurde, wie kann man sich das vorstellen? Also richtig hohes Handelsvolumen war vor allem zum Beispiel auf Wachs aus Russland, Stockfisch aus Norwegen, Hering aus Dänemark und auch aus Norwegen natürlich. Salz aus Lüneburg, da kommen wir nachher nochmal drauf. Das war ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, wofür man das eigentlich gebraucht hat. Aber dann auch Getreide zum Beispiel wurden viel gehandelt aus Preußen und aus Livland, hieß das damals. Also das ist das heutige Memelland oder Litauen, Lettland, da die ganze Ecke. Und Bier. Bier natürlich wurde auch viel gehandelt aus Wismar. Wismar war eine wichtige Bierproduktionsstadt. Der Dreieckshandel, den ich eben schon angesprochen habe, Dreieckshandel kennt ihr vielleicht noch so ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht. Das ist ja auch ein Begriff, den man vor allen Dingen aus den Jahrhunderten danach dann kennt, als Amerika schon entdeckt war. Der Dreieckshandel also zwischen Großbritannien oder Europa, Afrika und Nord- bzw. auch Mittel- und Südamerika, wo ja auch der Sklavenhandel eine ganz, ganz wesentliche und sehr unrühmliche Rolle gespielt hat. Aber so einen ähnlichen Dreieckshandel im Kleinen gab es letztendlich auch schon zur Hansezeit. Und zwar, das lief dann so ab, dass Lübecker Kaufleute zum Beispiel Bier, Getreide, Wein oder Tuch, also viele Fertigprodukte, nach Bergen exportiert haben, oben nach Norwegen. Dort wurde dann Stockfisch, aber auch Holz und Hering gebunkert. Und dann ging es rüber nach England, über die Nordsee. Dort wurde das teilweise verkauft. Und gleichzeitig wurde Wolle eingekauft, das die Engländer damals schon aus den Kolonien noch nicht, aber auf jeden Fall aus Übersee bezogen haben, teilweise aber auch von den Schafen natürlich. Es war noch gar keine Baumwolle, sondern vor allen Dingen eher Schafswolle. Und dann ging es rüber nach Holland, nach Flandern und dort waren viele Tuchfabriken oder Manufakturen damals noch und die haben dann aus dem Wolle Tuch gemacht und dann wurde das Tuch, aber vor allen Dingen auch Wein zum Beispiel aus der Region Köln wieder zurück in den Ostseeraum exportiert, dann hat sich das Dreieck geschlossen und dort ging es dann teilweise nicht nur bis nach Lübeck, sondern eben auch bis in den Ostseeraum hinein, dann meistens auf anderen und kleineren Schiffen Richtung Russland und Richtung Baltikum und Finnland zum Beispiel und dort wiederum wurden dann diese Fertigwaren getauscht gegen Felle, gegen Honig, Pech, Holz oder eben auch Wachs. So kann man sich das dann Ganze vorstellen.
Das gute Wachs, um die Kirchen immer schön hell zu halten, ne? Also, ne? Immer schön mit Kerzen beleuchtet. Aber relativ viel Wachs.
Ja, aber nicht nur die Kirchen, sondern das war ja natürlich auch vorher Strom und so. Also dementsprechend braucht man Kerzen überall, also auch im Haushalt, wenn man da irgendwie Licht haben wollte nach Einbruch der Dunkelheit, dann musste man Kerzen anmachen. Deswegen war die Wachsproduktion und auch der Verbrauch an Wachs und Kerzen natürlich viel, viel höher, als er heutzutage wahrscheinlich gegeben ist.
Gut, damals haben auch deutlich weniger Menschen als heute gelebt, wäre mal interessant. Aber klar, zumindest wurde wirklich viel Wachs zum B- und R-Leuchten in den vier Wänden gebraucht. Das ohne Zweifel.
Jo. Also der Stellenwert von Wachs war auf jeden Fall anderer. Die Menge, da gebe ich dir wahrscheinlich recht, dadurch, dass jetzt mehr Menschen leben als damals, viel mehr Menschen, kann es sogar sein, dass der Wachsverbrauch ähnlich hoch ist. Aber die Bedeutung von Wachs oder von Kerzen war natürlich damals viel, viel höher, als es heute der Fall ist. Heute ist ja eher so ein bisschen Folklore oder so.
Also jetzt mal hier nicht die auch die atmosphärgestaltende Wirkung von Duftkerzen hier kleinreden. Aber nein, alles mit Augenzwinkern. Wachs damals einfach ein wirklich immens wichtiges Handelsgut. Punkt.
So, jetzt kommen wir mal zu vier wichtigen Hansestädten, Jonas, die besondere Bedeutung hatten für die Hanse und warum die eine solche Bedeutung hatten, das hört ihr jetzt. Jonas, du fängst an mit Brügge.
Jo, das Hansekontor in Brügge war das war wirtschaftlich bedeutsamste der vier großen Kontore der Hanse. Kontore nannte man die großen Handelsniederlassungen der Hanse im Ausland, also außerhalb vom heutigen Deutschland jetzt einfach mal gesprochen. Die vier großen Kontore bilden praktisch so die Eckpfeiler, Säulen des hansischen Handels. Das waren namentlich Novgorod, London, Bergen und eben Brügge. Und an vielen weiteren Standorten hatten die Fernhändler der Hanse dann eben kleinere Außenposten, Niederlassungen, beispielsweise in Boston und Lynn in England, im französischen La Rochelle oder in Kaunas in Litauen, um jetzt nur einige wenige zu nennen. Wir erinnern uns, dass es ja ungefähr 300 hansische Binnen- und Seestädte gab. Und ja, die genannten Kontore waren eben erste Anlaufstelle für die Kaufleute im Ausland und bildeten in einigen Städten sogar einen eigenen Rechtsraum mit eigener Gerichtsbarkeit oder auch Jurisdiktion genannt. Und die örtlichen Gewalten, Souveränitäten hatten dort in gewissen rechtlichen Bereichen überhaupt keinen Zugriff. Die gewählten Ältermänner oder Eldermänner der Hanse waren dann auch gleichzeitig die Leitung der Kontore und die haben eben darauf geachtet und dafür gesorgt, dass es erstens mal zu diesen Privilegien kam, also die wurden durchaus ausgehandelt und dann eben auch, die wurden natürlich versucht zu wahren, möglichst auf immer, auf ewig. Und die Ältermänner und ihre Mitarbeiter mussten eben für gute Beziehungen zu den lokalen Herrschern, oft waren das Fürstentümer, Fürstenhäuser, mussten für gute Beziehungen sorgen und diese eben aufrechterhalten, um den Kaufleuten der Hanse möglichst günstige Handelsbedingungen zu schaffen und zu wahren. Das Kontor in Brügge, wie schon gesagt, war besonders wichtig. Hier kamen die Leute eben zusammen, um einerseits Informationen auszutauschen, andererseits natürlich auch um Waren und Erfahrungen auszutauschen. Anders als jetzt zum Beispiel in Novgorod wäre dann so ein anderes Beispiel, lebte man in Brügge in keinem abgeschlossenen, von der Hanse eigens besessenen Wohn- und Arbeitsbereich, sondern bei flandrischen, also bei lokalen Wirten. Diese waren dann auch gleichzeitig als Makler tätig. Und erst 1442 erhielten die Kaufleute, vor allem die deutschen Kaufleute, in Flandern, in Brügge, mit dem sogenannten Osterlingenhaus in Brügge eine eigene Versammlungsstätte. Und vorher haben die meist in den Räumlichkeiten eines lokalen Klosters getagt. Also haben die da die Meetingräume und Coworking Spaces bei der Äbtissin oder bei dem Abt gebucht. Und nicht immer in dieser Geschichte der Hanse mit Brügge respektierten die jeweiligen Herrscher innerhalb der Stadt die Privilegien der Hanse und es kam hier wiederholt zu Konflikten und in dem Zuge haben die Hanse-Kaufleute mehrfach den Handel mit der Stadt Brügge boykottiert, um eben ihre Rechte wieder und Privilegien wieder durchzusetzen, zogen sich dann nach Adenburg und Dordrecht in den Niederlanden zurück und betrieben dann für eine gewisse Zeit konsequent ihre Geschäfte von dort, bis dann jeweils die Stadt Brügge nachgab, was in den meisten Fällen wohl auch so passiert ist. Jetzt wird es mal ein bisschen rechtlich, aber da wir ja hin und wieder Genossenschaften hier als Thema haben, wird dich das sicherlich auch freuen, Lasse. Zum Abschluss von Brügge sei noch zu sagen, das Hansekontor in Brügge war eine, heute wird man es so ausdrücken, völkerrechtlich anerkannte Interessenvertretung der Hanse und hatte, wie schon gesagt, eine eigene Gerichtsbarkeit. Und in Brügge tätige Kaufleute aus Hansestädten waren automatisch der Hanse zugehörig. Also man kann auch von örtlich verliehener Zwangsmitgliedschaft sprechen, der sich da jetzt keiner entziehen konnte. Im heutigen Unternehmensrecht könnte man sagen, das Hansekontor in Brügge hatte die Stellung einer genossenschaftlich organisierten auswärtigen Handelskammer der Hanse, und zwar in Brügge mit konsularischen Befugnissen. Träger der rechtlichen Souveränität, Privilegien und Befugnisse war demnach, modern ausgedrückt, die Genossenschaft des deutschen Kaufmanns zu Brügge in Flandern. Also wenn das nicht Musik in deinen Ohren ist.
Ja, also die, wie gesagt, die Genossenschaft, also die moderne Genossenschaft geht ja in Anführungsstrichen nur mit ihren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert, also 1850, 1860 zurück in England und auch in Deutschland. Da sind dann die modernen Genossenschaften entstanden mit unterschiedlichsten Formen, Wohnungsbaugenossenschaften, Einkaufsgenossenschaften, Agrargenossenschaften, heutzutage auch viel Energiegenossenschaften im Bereich erneuerbarer Energien. Aber das habe ich tatsächlich auch in der Recherche gelesen. Der Gedanke und das Wesen der Genossenschaft ist natürlich schon viel, viel älter, viele hundert Jahre älter und gab es auch schon zur Zeit der Hanse. Und die Kaufleute haben sich damals ja, das sind eigentlich so die Ursprünge, auch diese Gemeinschaften, die waren entweder lose und informell oder wenn sie formell waren, dann waren es auch letztendlich, bevor die Hanse richtig existiert hat, als Städtebund auch, waren sie in Form von Gilden zum Beispiel oder in Form von, ja, Art Genossenschaften letztendlich, haben sich Kaufleute dort in den jeweiligen Städten und Regionen organisiert. Ja, kommen wir zur zweiten Stadt, die sehr, sehr wichtig ist, eigentlich die wichtigste Stadt der Hanse, nämlich Lübeck, gilt so ein bisschen als Geburtsort, als inoffizieller Geburtsort der Hanse. Es gibt ja, wie gesagt, gar nicht so ein richtiges Gründungsdatum der Hanse, aber Lübeck hat eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt, war der wichtigste deutsche Ostseehafen in dieser Zeit und vor allen Dingen im engen Verbund mit Hamburg war dieses Zweiergespann Hamburg-Lübeck sehr, sehr stark, denn das war geografisch auch sehr, sehr gut gelegen. Also Hamburg hat letztendlich den ganzen Westen und auch die Nordsee abgedeckt in Sachen Handel. Und der Lübeck war letztendlich das Tor zum Osten dann in den Ostseeraum bis nach Skandinavien und auch Osteuropa hinein. Und alles letztendlich, was auch aus dem deutschen Binnenland irgendwie übers Meer verschifft werden musste, natürlich hat Köln und der Rhein noch eine Rolle gespielt. Aber ansonsten war, wie gesagt, Hamburg, Lübeck und auch Bremen, diese drei Städte waren eigentlich wirklich maßgeblich, wobei Hamburg und Lübeck die größte Bedeutung hatten. Und der Handel letztendlich auch zwischen den beiden Städten war sehr, sehr stark, denn oft haben die Seeleute und die Kaufleute den großen, weiten Umweg über Skagerrak, also über die Nordspitze von Dänemark, natürlich nicht machen wollen, weil es viel länger gedauert hat, weil es auch sehr gefährlich war. Dort waren und sind ja auch heutzutage noch viele Stürme. Mit den damaligen Schiffen war das nicht ganz so einfach zu handeln. Und dementsprechend ist man oft eben, wenn man von Westen kam, nach Hamburg gefahren, hat dort die ganzen Waren im Hafen ausgeladen und dann ging es über den Landweg nach Lübeck und dort wurde es dann neu verladen, um dann weiter nach Osten verschifft zu werden. Also diese beiden Städte waren, wie gesagt, ganz wichtig. Aber Lübeck blieb zwar bis zum Ende der Hanse eigentlich das Zentrum der Hanse und auch der Bürgermeister von Lübeck war immer gleichzeitig auch der Eldermann, also eigentlich der Chef der Vorsitzende der Hanse und aller Hansestädte, aber Lübeck hat dann eben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Hanse eben auch an Glanz und letztendlich auch an ihrem Machtpotenzial verloren hat, denn es gab viele militärische Abenteuer, viele Kriege, zwischen der Hanse und Dänemark zum Beispiel, aber auch zwischen der Hanse und Schweden. Und die Lübecker Kaufleute waren da nicht ganz unbeteiligt dran. Also die haben dann letztendlich versucht, ihre zur Hochzeit der Hanse ja doch sehr exponierte Machtstellung eben zu nutzen, um halt Druck auf nicht nur einzelne Städte, wie zum Beispiel auch Brügge oder auch andere abtrünnige Hansestädte auszuüben, sondern auch sogar auf ganze Länder und Königreiche. Also vor allen Dingen mit Dänemark gab es mehrere Kriege, weil Dänemark immer versucht hat, dort einen Zoll zu erheben für Schiffe, die durch den Sund gefahren sind. Also die Meerenge zwischen Schweden, der Südspitze Schwedens und der dänischen Hauptinsel, also wo Kopenhagen auch drauf liegt. Öresund ist es, glaube ich, wenn ich das richtig weiß.
Öresund?
Auch der Öresund, genau. Und auch der große Sund zwischen den beiden dänischen Hauptinseln, auch da ist ja nochmal eine große Meerenge. Und diese beiden Meerengen, die waren natürlich gerade zur damaligen Zeit noch viel wichtiger da für die Schiffe. Und Dänemark hat immer versucht, letztendlich dort Zoll eigentlich zu erheben für die Durchfahrt. Das hat die Hanse natürlich immer versucht zu verhindern. Da gab es mehrere Kriege darum. Die Hanse hat sich meistens durchgesetzt, auch militärisch. Also zur Hochzeit der Hanse war es auch so, dass die verschiedenen Hansestädte letztendlich auch Soldaten abgestellt haben, um dann ein gemeinsames Heer aufzustellen und zum Beispiel, wenn es dann nötig war, eben auch militärisch geschlossen vorgehen zu können. Das war dann am Ende der Hansezeit alles nicht mehr ganz so möglich. Immer mehr Städte haben sich dem dann entzogen und wie gesagt auch durch die Kriege, die da vor allen Dingen, wie gesagt, auch von den Lübecker Kaufleuten und von der Führung der Hanse ausgingen, die wurden mehr und mehr verloren und das hat auch dann ganz maßgeblich zum Niedergang von Lübeck, aber auch zum Niedergang der ganzen Hanse beigetragen. Also wie gesagt, Lübeck gleichzeitig Geburtsort und Mittelpunkt der Hanse, aber auch natürlich maßgeblich dann am Niedergang später beteiligt. Eine wechselvolle Geschichte, aber heutzutage auch immer noch ein Besuch wert. Hansestadt Lübeck, wirklich schön. Im Vergleich zu meiner Heimatstadt Kiel, die ja auch kein Hansestadt war, ist Lübeck natürlich auch von der Architektur her nach wie vor wirklich sehr, sehr sehenswert und besuchenswert, während Kiel, naja, also auch eine schöne Stadt ist, aber in Bezug auf die Architektur oder des Stadtbildes muss man das jetzt nicht unbedingt haben. Jonas, jetzt gehen wir von Lübeck ganz nach Osten, nämlich nach Nowgorod.
Ja, Nowgorod. Der Hof in Nowgorod, das war auch ein Kontor, wie wir ja vorher schon gelernt haben, war die erste gemeinsame Niederlassung der niederdeutschen Kaufleute. Und der Weg nach Russland war nicht nur heute, auch damals sehr weit und gefährlich. Und oft blieben die Händler eben eine Saison dort, ein halbes Jahr dort. Sommer- und Winterfahrer, wie man das damals nannte, lösten sich quasi ab. Und die Regeln für das Zusammenleben der vor allem deutschen Kaufleute im sogenannten Peterhof waren in einem sogenannten, wie sagen, Code of Conduct, aber in einer Schrift zusammengefasst, der Schra, wo sich das herleitet, keine Ahnung, S-C-H-R-A. Und dieses Kontor oder der Hof, Peterhof, hatte seinen Namen von der St. Peterskirche, dem einzigen Gebäude aus Stein, das auch als Warenlager und Tresor diente in Nowgorod. Also hier sehen wir auch schon wieder, wie eng und wie säkular doch auch die Kirche offensichtlich immer wieder agiert hat. War das damals dann orthodox, christlich-orthodox schon? Vermutlich ja.
Ja, ne? würde ich schon sagen. Die Kirche hat sich ja, glaube ich, obwohl die oströmische Kirche, das ist ja auch mit dem Niedergang Konstantinopels verbunden, beziehungsweise Byzanz hieß das, erst hieß es Byzanz, dann Konstantinopel und später jetzt Istanbul. Ja. Das müsste im 15. Jahrhundert gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war dann ja erst der Niedergang des Oströmischen Reiches. Naja, aber auf jeden Fall daraus ist dann letztendlich auch die orthodoxe Kirche entstanden. Erst griechisch-orthodox, dann russisch-orthodox. Und ja, also von daher müsste es zu der Zeit eigentlich schon existiert haben, die russisch-orthodoxe Kirche. Aber ja, da müssen wir nochmal recherchieren. Da sind wir natürlich keine Experten.
Aber wie dem auch sei, wir sehen hier wieder eine enge Verzahnung. Da kommen wir später in einer Anekdote auch noch drauf, in einer sehr interessanten Anekdote. Da werden sich hier vor allem die Leute aus dem Pott, die werden sich freuen über diese Anekdote. Also bleibt unbedingt dran. Also wir fassen zusammen, der Peterhof hatte seinen Namen von der St. Peterskirche und das war damals das einzige Gebäude aus Stein in Nowgorod und wurde nicht nur zum Beten und für Gottesdienste verwendet, nein, oder für Taufen, nein, sondern auch als Warenlager und Tresor der Hanse. Mensch, die ganze Anlage war mit einem hohen Stacheldraht, NATO-Drahtzaun gesichert, nein, natürlich Palisadenholz, Palisadenzaun gesichert und dieser Zaun bestand auch aus zahlreichen Holzhäusern. Und da haben eben unter anderem auch die Kaufleute drin gewohnt. Vorher gab es schon von den Gotländern den sogenannten Gotenhof. Und da haben die Kaufleute, die deutschen Kaufleute auch mit aufgenommen, als es noch den Peterhof noch nicht gab. Die Hanse wurde immer stärker, die Deutschen dort wurden immer stärker. Und anscheinend wurde den Goten da ihre Gastfreundlichkeit zum Verhängnis. Auf jeden Fall wurden die dann in der Folgezeit von der Hanse komplett verdrängt. Und Lübeck und die Lübecker Hanse regelte fortan die Angelegenheiten im Peterhof, im Kontor von Nowgorod. Und die Gotländer im Gotenhof haben entsprechend, wohin geguckt? Ins Leere? Nee.
In die Röhre vielleicht.
In die Röhre, genau, die haben die Röhre geguckt. später im Verlauf der Hansezeit wurde Riga dann immer wichtiger und hat Nowgorod irgendwann dann auch in der Bedeutsamkeit die Stellung abgenommen. Aber Nowgorod eben lange Zeit eben eines der vier wichtigsten Kontore. Und die Exportschlager hier waren, Lasse hat es auch schon kurz erwähnt, Pelze, Wachs, Honig und Holz. Und was brachten die Händler dafür mit? Tuche, Bernstein, Salz, Wein, Stockfisch, Silber und vieles mehr. Jetzt, Lasse, kommen wir zu einer Stadt, und da bin ich natürlich froh, dass du die ausgesucht hast, in der wir zusammen studiert haben.
Ja, Lüneburg, ne? Lüneburg wird immer irgendwie ein bisschen vergessen, finde ich. Wenn man über die Hanse spricht, spricht man natürlich über Hamburg und Lübeck hier im deutschsprachigen Raum. Aber Lüneburg ist auch Hansestadt, trägt auch Hansestadt im Namen, ganz, ganz stolz. Und war tatsächlich auch eine wirklich wichtige Hansestadt. Denn Lüneburg hatte lange Zeit das Salzmonopol in Nordeuropa inne. Salz war damals sehr wichtig, genauso wie Wachs sehr wichtig war. Salz benötigte man wirklich dringend, um Lebensmittel haltbar zu machen. Und damit, also vor allen Dingen natürlich Fleisch und Fisch. Fleisch war natürlich ein Luxusgut, aber konnte auch eben gepökelt werden und damit haltbar gemacht werden. Und Fisch war eher etwas, eher, also war auch jetzt nicht, also Getreide war natürlich das billigste, Bier und so weiter, alles, was mit Getreide zu tun hatte. Aber Fisch war trotzdem schon erschwinglicher für die breite Bevölkerung. Dementsprechend war Fisch eigentlich noch wichtiger für die Ernährung als Fleisch. Fleisch haben sich eh nicht viele leisten können. Und Fisch brauchte man in großen Mengen. Und auch Fisch musste man natürlich irgendwie haltbar machen, wenn man keine Kühlketten hatte. Und das hat man dann auch mit Salz gemacht. Und das Lüneburger Salz, also Lüneburg sitzt letztendlich auf so einem großen Salzstock und hat damit auch, ja, ist damit zu Reichtum gekommen und hat auch die Stellung der Hansestädte Hamburg und Lübeck einflussreicher gemacht, denn über Hamburg und über Lübeck ging das ganze Lüneburger Salz dann nach ganz Europa und wurde über die See verschifft. Die Lüneburger Heide kennt man ja so ein bisschen als Begriff, vielleicht einige von euch dann auch, weil sie mal da waren. Das war früher, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ein richtiger dicht bewachsener Wald. Und die Heide ist eine Kulturlandschaft, aber auch ähnlich wie in Schottland zum Beispiel. Auch da wurden viele Wälder dann abgeholzt, zum Beispiel für die Schafzucht. Ne, wir erinnern uns, Wolle für die Tuchmacher in London und Flandern.
Ja, und die englische Flotte, ne?
Und auch die englische Flotte. Und später dann aber erst hat das dann eine Rolle gespielt, genau, um die ganzen Schiffe zu bauen mit dem Holz. Und in Lüneburg war es so, dass man das ganze Holz in der Saline gebraucht hat. Also einerseits musste man unten auch das wurde auch aus der Erde geholt, das Salz, und dementsprechend musste man eigentlich so eine Art Bergwerk bauen und für den Stollen brauchte man das Holz, aber andererseits natürlich auch, um das Salz dann, die ganze Sohle zu kochen, das Salz zu veredeln, da wurden auch große, große Mengen an Holz genutzt als Brennmaterial, um dann halt das zu veredeln und zu verschicken, und man hatte ja bis dato noch keine andere Energiequelle als eben Holz, und ja, der Holzmangel, also man hat dann letztendlich nur durch diese Saline in Lüneburg und den Salzstock, das Salzbergwerk, hat man da so im großen Umkreis alles abgeholzt, dass am Ende ironischerweise eigentlich der Holzmangel auch einer der Gründe war für den Niedergang des Salzgeschäfts in Lüneburg, weil man einfach kein Holz mehr hatte, um die Saline und auch das darunterliegende Salzbergwerk vernünftig zu betreiben. Andererseits hat natürlich auch die Bedeutung von Salz oder des Lüneburger Salzes zumindest abgenommen, weil es gleichzeitig gelang, in Westeuropa am Atlantik die Meersalzgewinnung immer effizienter zu gestalten und damit
erwischen sie wieder die Bretagne, ne?
Genau, hat sich dieses Lüneburger Salzmonopol dann in Nordeuropa zumindest immer stärker abgeschwächt. Und auch der Atlantikhandel ist natürlich viel wichtiger geworden nach der Entdeckung Amerikas. Das heißt also, auch da hat die Hanse, also Lüneburg im Speziellen, aber auch die Hanse allgemein dann immer mehr an Bedeutung verloren, weil einfach der Fokus des Handels wegging, so ein bisschen von der Nord- und der Ostsee mehr Richtung Atlantik und die großen Weltmeere. Und ja, das waren dann einige Gründe, warum die Hanse auch immer weniger wichtig wurde, und natürlich auch die schon angesprochenen militärischen Abenteuer. Das sind dann alles so Dinge, die dann eben Stück für Stück mit der Zeit an so eine Organisation nagen. Nichts währt ewig, ne? Und dementsprechend ist dann die Hanse auch irgendwann, hat sich dem Niedergang dahingegeben. In der Zeit aber war die Hanse tatsächlich ziemlich unangefochten und ziemlich stark. Es gab natürlich noch andere Art Konkurrenzverbände. Es gab die Knutsgilden in Skandinavien. Es gab die Fugger in Augsburg, die ein bisschen später dann auch kamen, die auch vor allen Dingen den Landhandel da beherrscht haben, die auch tatsächlich so ein bisschen mit zum Niedergang beigetragen haben, weil die Handelsrouten übers Land, über Leipzig zum Beispiel nach Osteuropa, immer wichtiger wurden und auch besser ausgebaut wurden und auch sicherer waren mit der Zeit. Und dementsprechend auch das hat dazu beigetragen, dass der Seehandel über die Ostsee zum Beispiel ein Stück weit an Bedeutung verloren hat. Und natürlich zu nennen, wenn man jetzt nochmal ins Mittelmeer guckt, mit Florenz, mit Genua und auch Venedig, das waren natürlich große Handelsnationen, also eigentlich alles Fürstentümer, aber die wirklich weit über ihre eigenen Stadtgrenzen hinaus
wahnsinnig mächtig, ne?
Und wahnsinnig mächtig und wohlhabend waren, ja, dementsprechend. Also wenn man jetzt sich die Städte anguckt, kann man ja allein aufgrund der Architektur jetzt noch heute sehen, was für ein Reichtum da geherrscht hat.
Also alle, in Genua war ich noch nicht, aber von
In Genua sieht man tatsächlich auch nicht mehr so viel vom Reichtum, muss man fairerweise
sagen. Von Venedig und Florenz kann ich auf jeden Fall
ziemlich,
sagen.
Ziemlich runtergekommen, die Stadt, aber trotzdem auch hier und da auch sehr schön, ja.
Ja, in Genua ist ja auch einmal diese, vor in jüngerer Geschichte, diese Brücke. Aber da hat weder die Hanse dran Schuld, noch, noch irgendwelche Medici-Familien und so weiter. Aber ja, in Augsburg ist sicherlich ein Besuch wert, das kann ich auch nochmal sagen. Also, schöne Stadt, schöne Altstadt.
Mit den Fuggern?
Ja, genau. Jakob Fugger, ne? Kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, machen wir weiter mit so zwei kleineren...
Drücken wir auf die Tube, Jonas.
Ja, ja, bemerkenswerten Anekdoten zu Hanse. Und nämlich einmal, wir kennen ihn alle, William Wallace, Braveheart, Scotland, Schottlands Unabhängigkeit erstritten, spätestens mit der Schlacht von oder der Schlacht bei der Stirling Bridge, wirklich das englische Heer unter Führung von John de Varenne und Hugh de Cressingham, das waren die zwei Befehlshaber, vor allem John de Varenne. Also die Engländer, die haben da wirklich ein Massaker erlebt, die haben da ihr Waterloo erlebt gegen die schottische Armee, geführt von William Wallace und Andrew Murray. Andrew Murray, ja, der geht ja so ein bisschen unter immer. Es ist ja wie auch, also zum Beispiel bei der Mondgeschichte, ne, da kennen auch alle den Armstrong. Und weiß ich nicht, wer erinnert sich an Buzz Aldrin? Weiß ich nicht. Und da gab es ja auch noch einen dritten, an dessen Namen erinnere ich mich auch nie. Der ist ja, ich glaube, der musste auch die ganze Zeit drin bleiben. Der durfte, glaube ich, auch gar nicht auf dem Mond oder so.
Ja, der war nur in der Raumfähre. Das ist natürlich echt das Bitterste, ne? Ich meine, Buzz Aldrin konnte ja wenigstens auch noch ein bisschen rumlaufen da, aber ja, der andere,
durfte die Fotos machen.
Dessen Namen ich jetzt natürlich auch schon nicht mehr weiß, ja.
Ja, es ist...
Irgendwas Collins,
vielleicht kann das sein? Komm, vielleicht kannst du
nebenbei mal kurz
über Nikosia.
Ja. Ich habe übrigens auch... ich habe übrigens auch kurz geguckt, das Byzantinische Reich, also das Oströmische Reich, hat tatsächlich bis 1453 bestanden. Muss man sich mal vorstellen.
Bis Wahnsinn. Mitte des 15. Jahrhunderts, Wahnsinn.
Tausend Jahre länger als das Weströmische Reich oder sogar mehr als also das Weströmische Reich ist ja schon 395 untergegangen mit der Völkerwanderung und dem Ansturm der Barbaren aus Nordeuropa, unter anderem auch aus Germanien. Ja, und dann hat sich das Reich geteilt und das Oströmische Reich, also die Überbleibsel des Römischen Reiches, haben tatsächlich nochmal über 1000 Jahre länger bestanden. Und mit der Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul, wurden sie dann erst 1453 von den Osmanen endgültig platt gemacht. Aber ja, unfassbar. Ja, kann man nicht anders sagen. Und da ist dann ja auch die orthodoxe Kirche, so sind wir drauf gekommen aufs Thema, dann gegründet worden, beziehungsweise das ist aus dem Oströmischen Reich heraus Stück für Stück dann entstanden. Aber jetzt kommen wir wieder zu deinen ganzen Anekdoten. Ich gucke parallel hier über die Mondlandung mal so ein bisschen was.
Also Rom ist ja wirklich dann fantastisch, ne? Wie war das? 753 Rom pellt sich aus dem Ei oder irgendwie sowas? Das ist ja Wahnsinn. Also 753 vor Christus. Und wann geht das Oströmische Reich unter?
1453, ja.
Also das ist wirklich... Da, das, ja, ich gebe, da bleibt, ja, da halten vielleicht nur noch die Chinesen mit, so ein bisschen irgendwie, ne? Also die halten da wirklich mit, muss man sagen, die nicht nur mit, sondern drüber hinaus. Also das muss man vielleicht auch mal sagen. Ja, also wir sind immer noch bei der Schlacht von Stirling und genau, William Wallace und also hier, das mal wirklich lesen, das war wirklich, also auch ein Desaster von John de Varenne, der hat irgendwie den Aufmarsch zur Schlacht, den hat er verpennt, also der hat verschlafen. Dann waren schon mal Fußsoldaten der englischen Infanterie losgelaufen. Die hat er dann auch noch fehlerhafterweise zurückbeordert, nachdem er erstmal verpennt hatte. Dann hat er noch mal irgendwie so ein paar Boten zu Wallace geschickt, um ihm dann noch mal eine Kapitulation abzuringen. Da hat der sich wohl nur drüber kaputt gedacht, hat wohl gesagt, so, ja, bist du voll bescheuert, machen wir auf keinen Fall. Dann hat John de Varenne, Befehlshaber der Engländer, einen Rat eines schottischen Ritters, der leider auf englischer Seite gekämpft hat, der hatte eine militärisch relativ clevere Idee, mit der, das wurde historisch dann belegt, mit der Idee, mit diesem taktischen Winkelzug, hätten die Engländer sich dann noch einen Vorteil erkämpfen können, trotz des Verpennens von de Varenne. Den hat er aber in den Wind geschlagen, diesen Vorschlag. Also kann man ja froh sein aus schottischer Sicht, hat dann noch einen anderen doofen Move gemacht und dadurch sind dann die englischen, Großteil der englischen Armee auch noch auf ungünstigem Terrain dann irgendwie gelandet. Und einerseits zu spät, weil er verpennt hatte, und dann auch noch das ins ungünstige Terrain geschickt, vom schottischen Verräter da nicht gehört auf dessen taktische Raffinesse, und wurde dann wirklich, also ein Massaker, wurde dann wirklich vernichtend geschlagen. So viel dazu. Und nach dieser Schlacht, das war 1297, im September, 11. September, 11. September, 9-11, 1297, haben die schottischen Truppen unter William Wallace und Andrew Murray eben bei Bridge of Stirling die Engländer wirklich vernichtend geschlagen. Und danach, so, und jetzt kommt's, hat nämlich William Wallace ein Dokument aufgesetzt, den sogenannten Lübeck Letter, den Lübeck Brief. Ja, und dieser Brief, der datiert von Oktober 1297, und darin teilt niemand Geringes als Sir William Wallace den Händlern in Lübeck mit, dass sie von nun an, weil die Schotten jetzt das Sagen in Schottland haben, Zitat, because the kingdom of Scotland, thanks be to God, has been recovered by war from the power of the English. So, das begründet er, und dass die Lübecker, die Hansekaufleute, geschützt sind von da an in Schottland. Und das ist insofern auch nochmal historisch wirklich wertvoll, weil es heutzutage das einzige originale Schriftstück ist mit Originalsiegel, was von William Wallace existiert. Noch heute existiert. Also es ist wirklich The Lübeck Letter. Wirklich ganz, ganz toll. Immer noch sein Siegel kann man immer noch erkennen. Und im Zweiten Weltkrieg, wir wissen ja auch, nicht nur Kiel, auch Lübeck wurde bombardiert. Und der Brief wurde, ein Rädchen fügt sich ins andere. Der Brief wurde in einer Salzmine geschützt, verwahrt und dort deponiert während der Bombardements des Zweiten Weltkrieges. Und nicht nur dieser Brief, aber viele dort gelagerte mittelalterliche Briefe wurden dann von der Roten Armee unter Stalin in den Osten gebracht. Und einige dieser Briefe wurden später zurückgebracht. Nur der Lübeck-Brief, der Lübecker Brief, der Lübeck-Letter, der fehlte. Den haben die Russen nicht rausgerückt. Aber erstaunlicherweise tauchte dieser Lübeck-Letter 1970 im sowjetischen Archiv wieder auf und wurde dann 1990 zurückgeführt in die Heimatstadt Lübeck.
Wahnsinn, im Tausch gegen das Bernsteinzimmer wahrscheinlich, ne?
Ich weiß es nicht, aber fast ein historischer.
Also dieser Podcast, wir sollten uns umbenennen, wir sollten auch nicht mehr über Börse sprechen, sondern hier, was weiß ich, historische Geheimnisse der Geschichte oder so lüften. Ja, also Jonas, auch dein Spannungsbogen war ja einfach fantastisch. Ja. Du hast ja minutenlang hast die Leute hier im Unklaren gelassen. Was hat William Wallace jetzt überhaupt mit der Hanse zu tun? Kein Mensch weiß es. Und die meisten werden es wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr mitbekommen haben, weil sie abgeschaltet haben. Aber also für die Leute, die noch drin sind, Wahnsinn.
Für die hat sich's gelohnt.
Mehr als gelohnt. Ja, und jetzt kommt ja hier, steht ja auch noch im Skript ja auch Kronjuwelen in Dortmund. Hat es denn damit auf sich?
Gleich ganz kurz, im Februar 1999 hat die Leiterin des Lübecker Stadtarchivs den Brief als Leihgabe zurück nach Schottland gegeben, sodass es dann wirklich auf William Wallace Ursprungsgrund, Geburtsort da auch nochmal bestaunt werden kann. Also wirklich, wirklich toll. Hat mich begeistert mich immer noch. Kann man aufhören. So, was hat's mit den Kronjuwelen in Dortmund auf sich? Ja, alle aus dem Pott werden sich freuen. Das ist auch eine geile Geschichte. das ist eine geile Geschichte. Tiedemann Lemberg, ich weiß nicht, viele werden ihn nicht kennen. Ich kannte ihn bis zur Recherche dieser Folge natürlich auch nicht. Aber der gute TL war Kaufmann und Patrizier, lasse, aus der Hansestadt Dortmund. Genau, Hansestadt Dortmund. Wer hätte das denn gedacht? Ich auch nicht. Und der war einer der wichtigsten Geldgeber des damaligen englischen Königs Edward des Dritten. Und Edward der Dritte, der hat so im 14. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, der hat eigentlich so das 14. Jahrhundert durchgeherrscht. Ich glaube, der ist 1313 geboren und 1370 hat er dann den Löffel abgegeben. Und Tiedemann Lemberg.
Das war nur 30 Jahre, ne? Aber Für die damalige Zeit war das
1313.
Ach so, okay.
1313 ist er geboren und 1377 okay. Gestorben.
Ja, das ist dann ja echt doll, ja.
Ja, Tiedemann Lemberg ist ein bisschen älter geworden. Ich glaube, Tiedemann Lemberg ist, glaube ich, 1317 geboren und 1386 oder so schon. Aber nagelt mich da jetzt nicht fest. Auf jeden Fall war Tiedemann Lemberg einer der wichtigsten Geldgeber des damaligen englischen Königs Edward III. Und Tiedemann Lemberg stand ab 1340 an der Spitze eines Gläubigerkonsortiums von 13 westfälischen Kaufleuten. So, bei denen stand der gute Edward III. So richtig in der Kreide. Und Edward, lasse... Welcher Krieg war denn in der Zeit? Das weißt du natürlich.
Scheinbar wieder irgendwas gegen die Franzosen, ja, ne? Ja, genau. Also England und Frankreich, die haben sich eigentlich dauerhaft bekriegt. Das war ja immer hin und her.
Dauerhaft ist das Stichwort. Der 100-jährige Krieg. Und dafür brauchte Edward für diesen 100-jährigen Krieg, den er natürlich in seiner vollen Länge nicht miterlebt hat, logischerweise. Aber dafür brauchte auch Edward III. Sehr viel Geld für diese ganzen zahlreichen militärischen Abenteuer. Im Rahmen des 100-jährigen Krieges, übrigens 100-jähriger Krieg, ungefähr 1337 bis 1453. Und zwar genau EngländerInnen gegen FranzösInnen.
Und ja, ich glaube, da kann man schon einfach die männlichen Formen nehmen.
Ja, genau.
Das,
ja,
weil
ja,
da haben die Frauen, glaube ich, nicht viel zu tun gehabt. Die haben, die wären deutlich vernünftiger wahrscheinlich gewesen, als sich 100 Jahre lang die Köpfe einzuschlagen.
Ja, Richtung Ende der Hanse, da kommen wir auch noch auf eine Dame, die da
Jean
auch
d'Arc?
Noch Nein.
Ach so. Hat die nicht auch mal irgendwann die Engländer geschlagen? Oh Gott. Aber wir müssen ja wieder, aus dieser History-Spezialfolge werden ja wieder gleich 5 oder 10 neue History-Spezialfolgen. Eine ja, über Byzantinisches Reich, eine über die Mondlandung, einmal über John Dark, einmal über Wallace. Oh Gott, ey, das nimmt ja kein Ende hier. Das nimmt
kein Ende. Auf jeden Fall, jetzt kommt's wirklich. Als Pfand hat Edward III. Die englische Krone samt Kronjuwelen physisch in Dortmund hinterlegt für ungefähr 4 Jahre, Mitte der 1340er Jahre. Das muss ich mir mal vorstellen.
So. Ausgerechnet in Dortmund.
Und ausgerechnet in Dortmund. Und zuvor war die große Königskrone an sich auch schon in Deutschland. Und zwar beim Erzbischof in Trier. Also da auch, ne, sieht man auch wieder, ja, katholische Kirche, auch komplett weltlich unterwegs. Da war die schon als Pfand. Da hat Edward III. Die rausverhandelt, dass er die dann noch mit reinkriegt. Hat er wahrscheinlich irgendwie kohlemäßig oder mit irgendwelchen schmutzigen Filmchen, obwohl gab es ja damals nicht, mit irgendwelchen schmutzigen Meineiden den Erzbischof von Trier dazu gebracht, dass er die große Königskrone nach Dortmund holt. Wie auch immer, meiner Meinung nach hatte so ein bisschen was vom Wanderpokal, die Königskrone von England damals in den 1340ern, aber finde ich eine tolle Anekdote.
Gut, Jonas, fantastisch. Fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber jetzt müssen wir langsam zu Ende kommen. Was hat denn den Niedergang der Hanse eigentlich eingeleitet?
Ja, wir kommen jetzt zum Ende und auch wirklich zum Ende auch der Hanse. Verlust der Privilegien in England leiteten wegweisend den wirtschaftlichen und dementsprechend auch politischen Niedergang der Hanse ein. Und jetzt kommen wir zu einer Dame, die englische Königin Elizabeth I. Die hatte sowieso eine tiefe Abneigung gegenüber der Hanse, aber auch ihr Beraterstab und so weiter. Und 1598 hat sie dann wirklich königlich beschlossen, Ausweisung der Hansekaufleute 1598, Beschlagnahmung des Londoner Kontors. Wir hatten gelernt, ne, das Londoner Kontor war eines der 4 wichtigsten. In Novgorod war es der Peterhof, in London war es der Stahlhof, direkt am Themseufer gelegen, und komplett beschlagnahmt das ganze Ding. Hansekaufleute, ja, ausgewiesen. Das war natürlich ein absoluter Genickbruch für die Stellung der Hanse in London, in England. Die Hanse hat dann noch alles aus dem Ausland gegeben, die Lübecker Kaufleute sicherlich auch. 1604 lehnte dann König Jacob I. von England die Wiederherstellung der Privilegien der Hanse endgültig ab und damit endete dann auch nachhaltig quasi für immer die Zusammenarbeit der Hanse in England mit England. Was auch dazu beteiligt, Herr Lasse war kurz schon mal in Nebensätzen darauf eingegangen. Die Hanse war nicht beteiligt am lukrativen Überseehandel, weder nach Westen, ne, nach Entdeckung Amerikas über den Atlantik hinaus, dann nachdem Magellan die Ost-West-Passage, West-Ost-Passage? Boah, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Die Ost-Ost-Passage nicht gefunden hatte, ging ja dann auch der Handel im Osten mehr und mehr los. Auf jeden Fall fehlten der Hanse für diese ja großen Unternehmung einerseits die überseetauglichen Schiffe, andererseits auch fehlte der Hanse das nötige Kapital zur Vorfinanzierung dieser teuren Überseeunternehmungen. Und anders als die Fugger, die ihren Einfluss dann weiter ausbauen konnten, unter eben zum Beispiel Jakob Fugger, dem bekanntesten und reichsten Mitglied dieser schwäbischen bzw. Augsburger Kaufmannsfamilie, waren, anders als die Fugger, waren eben Hanse-Kaufleute im Grunde gar nicht im lukrativen Bergbaugeschäft Silber und so weiter aktiv. Und auch dieses hätte dann eben Kapital bringen können, um andere größere Unternehmungen finanzieren zu können. All das fehlte der Hanse. Hinzu kommen unter anderem die Abenteuer der Lübecker Kaufleute im, mit den militärischen Konflikten um Dänemark-Schweden herum. Hat auch alles viel Geld gekostet, war letztlich nicht von Erfolg gekrönt. Und das hat dazu geführt, dass die Hanse letztlich nahezu in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, aber niemals ihre Identitäts-, zumindest in Norddeutschland, niemals ihre identitätsstiftende Strahlkraft verloren hat. Und jetzt kommen wir zu einem Fazit und vielleicht auch noch zu ein paar ja, Hanse-mäßigen Überresten in der Gegenwart. Lasse.
Ja, aber wir wollen wirklich ganz schnell zum Ende kommen hier eigentlich. Die Stunden haben wir tatsächlich wieder vollgekriegt. Ich verstehe es immer nicht, wie es funktioniert, aber gut. So ist es. Es gibt tatsächlich seit 1980 ist die Hanse wieder als lockerer Städtepunkt aufgelebt oder lebt wieder auf. Mit dem Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, ja, und den kulturellen Austausch zwischen den Mitgliedstädten zu stärken. Also hat jetzt, wie gesagt, eher einen etwas folkloristischen Charakter, aber trotzdem Völkerverständigung in Europa. Hat natürlich auch touristische Zwecke. Finde ich auf jeden Fall gut und richtig, dass man das macht. Was man auf jeden Fall aus der Geschichte der Hanse lernen kann, einerseits positiv, ne, dass private Initiativen, in dem Fall viele kleine Kaufleute, die sich da zusammengeschlossen haben und dann, dass über die Jahrhunderte zu was richtig Großem geworden ist. Also das zeigt mal wieder, wie viele andere Beispiele natürlich auch, dass, dass viele kleine oder dass ein kleiner Anfang dann zu doch was Großem werden kann. Und gleichzeitig aber auch, wenn es etwas Großes wird und damit dann immer mehr Macht einhergeht, dass das dann oft dann eben auch der Anfang vom Ende sein kann, ne? Wenn dann eben die politische und auch die militärische Macht überhand nimmt und man da sich in viele Dinge verzettelt, die eigentlich gar nicht mehr so vor allen Dingen zum Kern der Hanse ja beigetragen hat. Also anstatt sich da auf den Handel und vielleicht auch dann zum Beispiel auf neue Handelsgebiete, Handelsregionen, Handelsrouten zu fokussieren, hat man sich dann eher mit politischen und militärischen Dingen befasst und hat dann einfach, glaube ich, so ein bisschen das Kerngeschäft vernachlässigt und das hat dann auch unter anderem zum Niedergang der Hanse beigetragen. Und was kann man aus der Geschichte der Hanse für heute lernen? Ich finde es auf jeden Fall total interessant, dass zur damaligen Zeit eben diese engen Bünde ja auch schon bestanden haben, über Ländergrenzen hinweg, über Sprachgrenzen hinweg, dass man sich da schon verständigt hat, dass Handel auf jeden Fall, glaube ich, natürlich seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden total wichtig ist und auch ein Garant für Wohlstand ist. Man kann nur hoffen, dass auch mit Russland zum Beispiel jetzt in Zukunft, in ferner Zukunft wahrscheinlich, aber irgendwann auch mal wieder eine friedliche und konstruktive Zusammenarbeit möglich sein wird. Und ich glaube auch, dass man das in Europa auch vor allen Dingen, dass die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern, glaube ich, noch viel, viel stärker in den Fokus geraten muss, dass man da endlich auch mal eine offene und kooperative Handelspolitik verfolgen sollte, eine auf Augenhöhe, nicht nur in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, aber auch auf Energie, dass man Migration legalisieren sollte und in geordnete Bahnen legen könnte und ja. Bildung, Industrieaufbau und so weiter und so fort. Also ich finde, das könnte irgendwie eine Inspiration sein, finde ich. So wie Thorsten Schreiber von Africa Green Tech das ja auch zum Beispiel macht, dass man so ein Vorbild wie die Hanse dazu nutzt, dass man eben auch in der heutigen Zeit irgendwie solche Kooperationen schließt über vielleicht auch weitere Entfernungen, als es damals der Fall gewesen ist, aber dass man da auch durchaus dann, glaube ich, für beide Seiten etwas Sinnvolles bei rausbekommen kann. Und in Bezug auf die EU, ich meine, die EU ist ja nun auch sehr stark in Verruf geraten, hier und da zu Recht, manchmal zu Unrecht, aber auch da, es ist letztendlich, erinnert natürlich so ein bisschen an die Endzeit der Hanse, ne? Also dass man letztendlich versucht, immer mehr zu bürokratisieren und alles zusammenzupressen unter ein Dach, wenig demokratisch natürlich auch. Und am Ende, wenn es schlecht läuft, damit genau das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich erreichen will, nämlich keine Einigkeit und kein Zusammenwachsen von Europa, sondern eher der Zerfall und die Steigerung von Ressentiments und die Abkehr eigentlich von von Europa als übergeordnete Gemeinschaft und vielleicht auch immer mehr Politikverdrossenheit. Und vielleicht ist es auch besser, wenn man vielleicht auch in anderen Wege einfach mal überlegt und denkt und weniger diesen ganzen bürokratischen Überbau immer weiter forciert, sondern mehr das gemeinsame Miteinander und vor allen Dingen auch die Eigeninitiative der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch der Unternehmen und der einzelnen Länder und anderen Institutionen in Europa wieder mehr hervorhebt und weniger das den Politikerinnen und Politikern und den Bürokraten in Brüssel überlässt. So, das ist zumindest unbedingt mein Fazit aus dieser Folge. Und damit schließe ich für mich zumindest diese Folge ab. Jonas, jetzt gebührt dir das letzte Wort und dann ist die Folge auch zu Ende.
Genau, ich denke auch, wir sollten die Extreme dieser EU-supranationalen zentralistischen Eigenheiten, die Extreme sollten wir unbedingt kappen und eindämmen. Sicherlich nicht komplett sozusagen von einem Monat auf den nächsten beenden, aber diese Eigenheiten dieser supranationalen, undemokratischen, zentralen Strukturen, die können auf jeden Fall eingedämmt werden. Und was man, denke ich, erkennen muss und akzeptieren muss und auch schätzen sollte, sind die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen Staaten und meinetwegen Völker in Europa. Und das ist ja auch eine Stärke von Europa. Und so eine in Anführungsstrichen Gleichschaltung bringt gar nichts, da bin ich genau bei dir, Lasse, dass das nämlich zu Politikverdrossenheit, zu Abwehrverhalten und zu eher zu Xenophobie führt, sondern dass man eher einen bürgerinnennahen, genossenschaftlichen Ansatz mehr verfolgt, um so, wie du es auch schon gesagt hast, mehr Eigenverantwortung zu kreieren, dazu zu motivieren, dass mehr Eigenverantwortung dezentral jeweils auf Kommunen-, Gemeinde-Ebene passiert. Und ja, da würde ich mich dir dementsprechend anschließen und damit schließe ich meinen Teil zu dieser Folge auch ab. Bedanke mich bei allen denjenigen, die bis hierhin durchgehalten haben. Wir freuen uns immer über Anregungen und Kritik, zum Beispiel per E-Mail an fanpost@promilleprozente.de. Wenn ihr nicht schon auf unserer Discord-Plattform seid, die Informationen, der Link dazu ist in den Shownotes, kommt gern dazu. Alle, die schon da sind, schreibt uns gern auch dort. Anregungen, Kritik, Feedback ist immer willkommen. Eine Spende könnt ihr uns zum Beispiel per PayPal über fanpost@promilleprozente.de zukommen lassen. Mitgliedschaften, auch monatlich kündliche Abos könnt ihr abschließen auf promilleprozente.de. Ansonsten hilft uns das wirklich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, abonniert auf euren Streaming-Plattformen und dort eben auch bewertet. Ja, lieben Dank an alle AbonnentInnen, lieben Dank an alle ZuhörerInnen. Das war's von mir, ich denke auch von uns. Macht's gut, ciao!
Also den allerletzten Satz hier zur Mondlandung noch. Es war tatsächlich Michael Collins. Collins war richtig. Das war derjenige, der im Raumschiff sitzen bleiben musste und um den Mond gekreist ist, während Neil Armstrong und Buzz Aldrin gelandet sind und natürlich all den Fame dann eingeheimst haben. Damit verabschieden wir uns aber nun wirklich. Und wir hören uns am Samstag wieder mit einem Wochenrückblick zur Börse, zum Börsengeschehen. Bis dahin, alles Gute und macht's gut.